Ich habe damals die Frage gestellt, um es mal bildlich zu machen, in 2020, was muss ein CEO im Jahr 2025 können, um dann die Firma erfolgreich nach vorne zu führen? Und dann komme ich natürlich, wo sind meine Absatzmärkte, mit welchen Kulturen habe ich zu tun, was kann mich auf dem Weg dahin treffen? Und habe meinen Coach jetzt so ausgesucht, der sitzt in Asien, damit ich sozusagen eine andere Denke, eine andere Führungskultur und ein anderes Tempo mitbekomme.
Suits and Sneakers Leadership Edition, ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaraccia und Harald Fortmann.
Willkommen bei Suits and Sneakers, dem Podcast über Führung, Transformation und die Frage, wie Unternehmen sich neu erfinden, ohne ihre Substanz zu verlieren. Wir sprechen hier mit Menschen, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und Organisationen durch Zeiten führen, in denen einfache Antworten selten geworden sind. Unser heutiger Gast steht an der Spitze eines der spannendsten Industriekonzerne Europas und sitzt mitten im wundervollen Hamburg, dem Tor zur Welt. Stefan Seifert, CEO der Körber AG.
Körber vereint traditionelle Industriekompetenz mit Technologie, Digitalisierung und globaler Vernetzung und befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel im Portfolio, in der Governance und in der Kultur. Es geht heute nicht um Hochglanznarrative, sondern um reale Entscheidungen, Spannungsfelder und die Frage, wie Führung in komplexen Systemen tatsächlich funktioniert. Lieber Stefan, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ganz herzlichen Dank, Joy und Harald, dass ich heute bei euch sein darf.
Ja, wir freuen uns auch und legen gleich los. Jubiläumsfolge, Folge Nummer 30, starten wir quasi mit der Leadership Edition ins neue Jahr und gleich mit Körber, ein Konzern mit langer Geschichte und gleichzeitig mitten in einer Phase, in der ja vieles neu gedacht werden muss und wird. Zum Einstieg würde mich interessieren, lieber Stefan, wenn du heute auf Körber blickst, was ist aus deiner Sicht gerade die größte Veränderung, die von außen am meisten unterschätzt wird?
Also ich glaube, zum einen ist das Thema, was seit einigen Jahren gilt, global, was von außen reingetragen wird, ist das Thema technologische Disruption. Und wirklich in allen Facetten, das gilt nicht nur für Körber, das gilt für alle Unternehmen. Und wenn wir auf Körber blicken, dann muss ich sagen, ganz positiv, was uns auch bewegt hat und auch begleitet hat, ist, ganz oft wird unterschätzt, welche Veränderungsbereitschaft und welche Veränderungskraft in einem Unternehmen stecken kann, wenn das Thema richtig adressiert wird und das Zielbild gut formuliert wird.
Körber ist ja über 75 Jahre ein altes Industrieunternehmen. Du selbst bist aber kein klassischer Industrie-CEO in Anführungsstrichen. Was hat dich denn persönlich an Körber gereizt?
Also tatsächlich bin ich seit mehr als 30 Jahren in der Industrie unterwegs. Das Ganze hat angefangen mit meiner Ausbildung, damals beim großen Kraftwerkshersteller, über die Beratung in der Industrie, bei einem sozusagen großen Peer-Unternehmen von Körber, bis ich zu Körber gekommen bin. Was hat mich sozusagen im Thema Industrie immer interessiert, ist wirklich vom Tag 1 an das Thema Globalität, Komplexität, Technologie. Und mit den Themen war immer verbunden, auch den Blick immer in die Zukunft zu wagen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Science-Fiction-Fan. Das ist wahrscheinlich auch liegt daran. Aber Zukunftsthemen, komplexe Zukunftsthemen finde ich extrem spannend. Und die Entscheidung für Körber liegt tatsächlich auch schon einige Jahre zurück. Wenn wir gerade über Jubiläum gesprochen haben, ich bin dieses Jahr 18 Jahre bei Körber. Und ich weiß noch sehr gut, sozusagen einer der Trigger-Statements, die mich dazu gebracht haben, zu Körber zu kommen im Vorstellungsgespräch. Einer der ersten Sätze war: Wer bei Körber machen will, der kann auch machen. Und den Satz haben wir, glaube ich, alle schon mal oft gehört. Ich kann für mich tatsächlich sagen, dass ich das genauso erlebt habe. Und das ist der Grund, warum ich 18 Jahre bei Körber bin und jeden Tag wirklich das Gefühl habe, auch einen Beitrag leisten zu können.
18 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Das ist ja wirklich auch, wenn man da die ganze Zeit macht, man wirklich was zu tun. Das ist ja auch ein Punkt, den wir in der deutschen Wirtschaft gerade so ein bisschen vermissen, dieses Machen, diesen Mut, auch was nach vorne zu treiben. Und das war auch, so habe ich dich damals kennengelernt, ich glaube 2018, 2019 war das, glaube ich, wo ich eigentlich wirklich platt war, rausgegangen aus dem Termin und gesagt habe, so okay, sowas habe ich noch nie erlebt. Weil du damals erzählt hast, dass ihr euch wirklich auch jeden Freitag irgendwie mit Kinsey-Kollegen eingeschlossen habt und euch upskillen habt lassen zum Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Wo kommt dieses Interesse her, wo kommt diese intrinsische Motivation her, wirklich diese permanente Veränderung auch zu machen. Weil mein Körber hat ja immer gut funktioniert. Körber ist ein Unternehmen, was einer Stiftung gehört, was sowieso langfristig denkt. Und trotzdem seid ihr einer der am stärksten an Innovation treibenden Unternehmen.
Also unsere Frage war dann ganz klar, wie bleibt Körber zukunftsfähig vor dem Hintergrund eben Marktführerschaft durch Technologieführerschaft? Und was wir gemacht haben, ist, wir haben mit drei Zukunftsforschungsinstituten weltweit zusammengearbeitet. Eins in China, eins in Europa und eins in den USA. Und die Fragestellung war, was sind die großen Megatrends der nächsten 10, 15, 20 Jahre? Was sind die korrespondierenden oder auch unabhängigen Technologietrends? Und wie wirkt sich das möglicherweise auf unser Unternehmensportfolio aus? Das Ergebnis war relativ klar. Die Megatrends wurden von allen drei Forschungsinstituten in Asien, Europa und Amerika ähnlich beschrieben. Was der Unterschied war, war bei den Technologietrends. Da war die Aussage aus den USA und auch aus Asien, China, dass die Technologien, die wir damals mit Industrie 4.0 beschrieben haben, heute würde man sagen, unter anderem auch Digitalisierung oder künstliche Intelligenz, dass die deutlich schneller kommen würden. Im ersten Schritt im B2C-Bereich und im zweiten Schritt im B2B-Bereich. Daraufhin haben wir uns dann entschieden und haben gesagt, Mensch, wenn wir Marktführerschaft durch Technologieführerschaft als das ganz klare Erfolgsrezept, als unsere Version haben, dann müssen wir uns darauf ausrichten. Und wir sind in das Thema Industrie 4.0 eingestiegen mit dem Thema Software. Heutiges Wort Digitalisierung, damals immer noch künstliche Intelligenz mit einer anderen Facette. Und haben uns überlegt, wie können wir für unsere Kunden die neuen Technologien brauchbar produktiv machen. Und der erste Schritt war die Entscheidung, in die Software zu gehen. Ja, und das Ergebnis war sehr klar und eindeutig. Die Megatrends sind in allen drei Regionen, Asien, Europa und USA, gleich beschrieben worden. Ein Unterschied gab es bei der Einschätzung der Technologietrends, insbesondere bei den sogenannten neuen Technologien. Da war die Einschätzung in Asien und in Amerika, dass diese Technologien deutlich, deutlich schneller kommen, als es die Einschätzung in Europa war. Im Schritt 1 über B2C-Anwendungen und im Schritt 2 über B2B-Anwendungen. Und wir haben dann für Körber die Diskussion geführt mit der Überschrift dann das unter Industrie 4.0 subsumiert, weil dort eben viele neue Technologien zum Tragen kommen. Wie können wir das in unser Leistungsangebot bei Körber A aufnehmen und B sicherstellen, dass wir natürlich eine intelligente Kombination aus Maschinen- und Anlagenbau, aus Software und aus Digitalisierung finden? Und haben dann mit einigen großen zukunftsorientierten Kunden diskutiert, was haltet ihr davon, wenn Körber in das Thema Software investiert? Und wir haben dann skizziert, dass wir vielleicht mit 50, 60, 70 oder auch 100 Software-Ingenieuren einsteigen und gemeinsam ein Produkt entwickeln. Und das Feedback war sehr klar und extrem hilfreich für uns. Das Feedback war, Körber ist ein wirklich führender, verlässlicher und auch herausragender Partner, was das Thema Maschinen- und Anlagenbau angeht, Mechanical Engineering. Wenn ihr in den Bereich Software und Digitalisierung gehen wollt, dann müsst ihr das mit der gleichen Konsequenz und mit dem gleichen professionellen Ansatz machen und nicht klein anfangen, um dann über 3, 4, 5, 6 Jahre ein Produkt finden. Dann ist sozusagen die Zeit davongelaufen und andere haben den Markteintritt geschafft. Und dann haben wir uns entschieden, mit diesem Feedback einen Schritt zurückzutreten, auf das gesamte Portfolio von Körber zu gucken, was ist sozusagen in den Mega- und Technologietrends zukunftsfähig und was fehlt uns heute mit Blick auf Marktführerschaft durch Technologieführerschaft. Und das war dann der Anstoß, eben auch substanziell das Portfolio umzubauen. Der Einstieg in die Software, der Einstieg in die Digitalisierung, der Ausstieg aus bestimmten Geschäftsfeldern.
Was ja auch nach sich gezogen hat, dass ihr erstmal auch einen Rückschritt im Umsatz gemacht habt, um dann wieder nach vorne zu gehen.
Ja, wenn man das mal neben der sozusagen qualitativen Beschreibung an Zahlen festmachen möchte, was haben wir gemacht? Körber war zu dem Zeitpunkt 2013, 2014 2,2 Milliarden groß im Umsatz. Mhm. Wir haben dann insbesondere jetzt in den letzten 7, 8 Jahren 1,6 Milliarden verkauft. Das bedeutet rechnerisch, wir wären bei 600 Millionen sozusagen im alten Geschäft gelandet. Haben für 1,1 Milliarden Umsatz dazugekauft, mit einem ganz starken Fokus auf, wie wir es im Moment nennen, die neueren Geschäftsfelder und auf die neueren Technologien, waren damit wieder bei 1,7 Milliarden und sind dann insbesondere in den letzten 5 Jahren fast 100% organisch auf 3,5 Milliarden gewachsen. Ganz großer Anker dabei, muss man sagen, auch ist, wir haben 2014 0 Euro Umsatz mit Software und digitalen Produkten gemacht. Wir haben jetzt im Jahr 2025 von den 3,5 Milliarden Auftragseingang 800 Millionen mit Software und digitalen Lösungen generiert. Also man sieht eben auch, dass groß die sozusagen Portfolio, aber insbesondere die Technologietransformation. Wir sprechen bei uns von einem Tech-Stack. Das Tech-Stack besteht aus Maschinenbau, Software und digitaler Kompetenz, hat uns an vielen Stellen einen technologischen Vorsprung verschafft. Immer mit dem Blick eben, was braucht der Kunde? Und unsere Kunden sprechen heute und damals übrigens auch von der sogenannten Smart Factory, von der automatisierten Fabrik. Und wir sind hier mit dem Portfolio-Umbau, aber insbesondere auch mit dem Technologie-Umbau oder mit der Technologieerweiterung wirklich einen Riesenschritt vorwärts gekommen, der uns eben auch hilft, eben weltweit die Megatrends mit zu bedienen.
Stefan, jetzt so als Unternehmer, ich bin ja auch seit 18 Jahren jetzt bei Deininger und hatte immer die Möglichkeit, hier auch zu machen. Aber das ist natürlich eine andere Liga, was wir spielen mit inhabergeführten Unternehmen. Du hast ja auch viel mit denen zu tun. Aber das klingt alles so relativ gut überlegt und durchgezogen. War das immer so einfach und woher hast du die Möglichkeit gehabt? Du bist ja letztendlich 10 Jahre als Vorstandssprecher in der Position. Das ist gut, aber das ist ein Riesenkonzern mit über 12.000 Mitarbeitern. Wie ging das, dass du gemeinsam mit deinem Team ohne Widerstand, mit Widerstand, wer stand dahinter und hat dir diesen Rückenwind gegeben? Also wie schafft man das auch gerade im Hinblick auf viele Unternehmer, die auch zuhören und daraus ein Learning ziehen können?
Ja, ich glaube, rückwärts lässt du eine Geschichte immer einfach erzählen und klingt auch sozusagen, als ob es so en passant passiert wäre. Nur muss man die Zeitachse noch einmal zurückdrehen, die wir eben hatten, 2013, 2014. Die gesamte Welt aus der Finanzkrise kommt mit vielen Fragen. Es war auch viel Unsicherheit da. Was bei uns allerdings nie da war, ist aufgrund unserer Shareholder-Struktur, dass wir eine volatile oder unruhige Governance haben. Unsere Eigentümerin ist die Körber Stiftung im 100%igen Besitz. Und das schafft erstmal eine extreme Klarheit, weil ich einen Eigentümer habe. Und dann kommt die Besonderheit dazu, die Körber Stiftung hat mit dem Blick auf die Körber AG einen sehr langfristigen Blick. Also die Diskussion, die ich jetzt seit 18 Jahren miterlebe und die es eigentlich auch schon viel länger gibt, ist immer, wie sieht das laufende Jahr aus? Das ist wichtig, weil dahinter auch eine Dividende hängt. Aber das ganz große Interesse ist, was tun wir heute, was tut ihr heute, damit Körber in 3, 5 und auch 10 Jahren eine deutlich stärkere Position hat als heute. Und mit dieser Frage ist eben natürlich eine Aufforderung verbunden an die Verantwortlichen, die dann zu dem Zeitpunkt in Charge stehen. Das muss man wirklich sagen, zurück auf mein Eingangsstatement vom Vorstellungsgespräch. Wer machen will, kann bei Körber machen. Dieses Statement gilt tatsächlich für alle 13.000. Und die Bandbreite des Machens nimmt natürlich zu mit der Größe der Verantwortung. Und es ist eine Riesenchance und auch ein Riesenvertrauen und ein großes Mandat hier, auch insbesondere beim Körber-Vorstand, solche Gedanken, solche Szenarien und dann eben zu entwickeln, was ist zu tun in 3, 5, 7 und 10 Jahren und dann eben auch die Schritte zu gehen. Waren die Schritte schwierig? Absolut. Wenn du gerade fragst, Mensch, war das alles so leicht? Also erstmal die Portfolioveränderungen, 70% des Unternehmens zu verkaufen, ist ja eine ganze Menge Geschichte zu verkaufen. Wir haben viele Unternehmen verkauft, die Kurt Körber selber gekauft hat. Damit kam oft die Frage nach Identität und Richtung. Wir haben, historisch waren wir sehr, sehr dezentral. Wir haben uns entschieden, von 43 Marken auf eine Marke zu gehen. Das war enorm emotional. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der einen Markenbildungsprozess schon mal gemacht hat. Und das Dritte ist, wir haben in diesem Prozess eben auch die gesamte interne Führungsstruktur und unser Operating Model weiterentwickelt, was dazu geführt hat, dass wir tatsächlich auch gerade zuletzt in 2024 uns etwas verschlankt haben und eine Führungsebene rausgenommen haben. Und dann, wenn man über die 13.000 spricht, unsere 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, all die drei Themen haben natürlich immer wieder zu Fragen geführt. Was bedeutet das? Werden wir auch verkauft? Änderung des Führungsmodells? Welche Rolle spielt mein Unternehmen in der Zukunft? Marke? Marke ist Identität, ist Identifikation, ist Motivation. Also das waren alles extrem anspruchsvolle Themen. Wir hatten das Glück, eben mit dem sehr stabilen Eigentümer im Hintergrund, dass wir diese Themen auch längerfristig bespielen können. Das ist nicht alles an einem Tag passiert. Und dann geht es am Ende des Tages, wie bei allen großen Veränderungsprojekten, immer wieder darum, erklären und kommunizieren. Rückwirkend würde ich sagen, meine ganz große Lessons learned ist, das weiß man vorher. Ich habe versucht, besser zu machen. Ich glaube, man hätte es noch intensiver tun können, ist erklären und kommunizieren. You can't overcommunicate.
Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo, also gerade mit KI, man eher davon spricht, in 6-Monatszyklen zu denken, weil einfach so viel Veränderung da ist. Wir hatten gerade im Vorgespräch gesprochen über die DLD letzte Woche. Dort habe ich von ukrainischen Defense-Leuten gehört, dass sie in 40 Tagen immer einen kompletten Technologiesprung haben. Also das heißt, diese Veränderungszyklen werden immer kürzer. Und trotzdem habt ihr jetzt ja auch mit Live 2035 wieder eine langfristige Strategie ausgerufen. Wie oft ändert ihr dann doch wieder die Perspektive während dieser Langfristperspektive, die ihr da einnimmt? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, was hinter dem Framework Live 2035 vor euch steht.
Ja, sehr gerne. Also das eine ist mal, also grundsätzlich, ja, glaube ich, also wir haben eben darüber gesprochen, ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Berufsleben. Und ich fand, es gab jedes Jahr eine Gelegenheit, sich im Tagesgeschäft ablenken zu lassen oder zu defokussieren. Es gibt immer exogene Ereignisse, exogene Schocks, Entwicklungen oder auch im eigenen Konzern. Wichtig ist, und das, glaube ich, gelingt bei Körber meiner Meinung nach sehr, sehr gut und vielleicht auch besser als bei dem einen oder anderen, ist, dass es uns wirklich sehr gut gelingt, den Blick auf das ganz Große permanent aufrechtzuerhalten. Also was sind die großen Megatrends? Was sind die großen Technologietrends? Diese Trends ändern sich nicht im Tagesgeschäft und die ändern sich auch nicht über Nacht. Und aus diesen Mega- und Technologietrends muss man für sich als Unternehmen ein Zielbild entwickeln. Die grundsätzlichen Absatzmärkte bei uns sind in großen Teilen populationsgetrieben, von der Weltbevölkerung abhängig. Das heißt, die ändern sich nicht über Nacht. Das, was du ansprichst, das Tagesgeschäft, da muss man genau hinschauen. Und ich finde das ein super Beispiel jetzt. Die Innovationsgeschwindigkeit, die hat enorm zugenommen in den letzten Jahren. Und ich glaube, diese Dekade wird technologisch die disruptivste sein, die wir seit vielen Jahrzehnten gesehen haben. Aber dein Beispiel ist gerade perfekt eigentlich. Alle 40 Tage was Neues. Am Ende des Tages ist das eine Denke, wie ich im Tagesgeschäft arbeite. Wir haben vor 7, 8 Jahren, als wir zusammen saßen, 2017, 2018, 2019, Digitalisierung, das Mantra war fail fast. Alle 2 Wochen Fortschritt zu machen oder ich stoppe das Projekt. Das ist ja eine Art des Arbeitens im Tagesgeschäft. Ja, wenn ich digitale Produkte entwickle oder andere, die du nennst, dann ist das, wie ändere ich meinen Rhythmus, weil ich Produkte schneller auf den Markt bringen möchte. Aber die dahinterliegenden Grundannahmen, die sind eigentlich längerfristig stabil. Und bei Körber gelingt es uns sehr gut, das Tagesgeschäft mit aller Hektik erfolgreich zu managen und zu entwickeln oder auch eben sich mit neuen Herausforderungen zu befassen. Aber sozusagen die ganz, ganz grundsätzliche Richtung wird nicht in Frage gestellt. Es sei denn, die grundlegenden Parameter ändern sich. Jetzt können wir in der tagesaktuellen Diskussion sagen, Mensch, aber die grundlegenden Parameter Geopolitik, Wirtschaft, Innovationsgeschwindigkeit, Regulatorik ändern sich. Ja, aber für uns ist die Regulatorik kein Mega- und Technologietrend, sondern es ist die Rahmenbedingungen, in denen ich mich versuchen muss, die aufzustellen und diese Megatrends, Absatzmärkte zu bedienen. Und das ist, so verstehen wir uns bei Körber, die Aufgabe eines Unternehmens und auch der Unternehmensführung, die großen Mega- und Technologietrends im Blick zu behalten und sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Und deine Frage war Live 2035, was steht dahinter? Live ist zum einen mal ein Akronym, also der Begriff Live steht sozusagen für ein Programm, sage ich gleich gerne was dazu. Und 2035 ist das Zielbild, den Rahmen, den wir bis dahin erreichen wollen. Also LIFE steht mit 4 Buchstaben für L, Leadership. Und das Wort Leadership ist nicht mit dem Thema Führung im Sinne von Personalführung gemeint, sondern wir möchten leading in our market sein. Ganz klar, also auch abgeleitet aus unserer Vision, Marktführerschaft durch Technologieführerschaft, leading in our markets. Und wir haben für uns 3 große Sektoren definiert, den Life Science Sektor, das Thema Supply Chain Solutions und High-Tech-Solutions. Also alles abgeleitet aus Mega- und Technologietrends und dem, was wir haben. Immer verbunden natürlich mit dem großen Thema Nachhaltigkeit auch. Also das stellen wir überhaupt nicht in Frage.
Okay.
Zweites ist I, Innovation. Auch das, Marktführerschaft durch Technologieführerschaft, wieder mit Blick auf unsere Vision. Also es ist sehr konsistent und stimmig. Innovationen, hier sind dann eben die Technologien im Fokus, die eigentlich in den nächsten 10 Jahren den Unterschied machen. Also wir haben eben schon mal den Begriff Smart Factory benutzt. Der ist immer noch sozusagen das, was bei den allermeisten unserer Kunden Smart Factory, Automated Factory, Dark Factory, also die ganz, ganz großen Themen gehen darum, Industrie 4.0, vielleicht auch Industrie 5.0 in den nächsten 10 Jahren umzusetzen. Und wir haben mit dem Blick auf die Technologien 3 Cluster definiert, die aus unserer Sicht in den nächsten 10 Jahren einen Unterschied machen werden im industriellen Bereich, im B2B-Bereich, in Produktionen, in Leistungsketten beim Kunden. Das sind einmal, also wir nennen sie AIR, A für automatisierende Technologien, da ist Digitalisierung drin, da sind Robotik drin, intelligente, ganz klar eben KI, auch Metaverse, Industrial IoT und regenerative. Das Thema Circular Economy und auch energiesparende Themen sind dort subsumiert. Das sind 12 Cluster, auf die wir uns ganz besonders konzentrieren wollen. Das ist das I. Dann haben wir F. Das ist eine Wortkonstruktion für Findependence. Wir möchten finanziell unabhängig sein, financially independent. Warum? Wir haben ein einzigartiges Konstrukt eben mit der Körber Stiftung und wir finanzieren uns auch fremd. Aber wir wollen uns nur so weit fremd finanzieren, dass wir immer noch unsere Entscheidungen alle autark und selbstständig treffen können. Dafür braucht es eine extrem starke Performance, insbesondere in der Bottomline, also im Ergebnis und im Cashflow, dass wir eine hohe Eigenfinanzierungskraft haben. Und hinter Findependent steht ganz klar, dass wenn wir uns auf Megatrendmärkte mit Technologietrends konzentrieren, wir auch deutlich stärker wachsen sollten als der Markt. Und die Ziele, die dahinter stehen, sind 10 Milliarden Umsatz mit 15% Rendite. Und der letzte Punkt E steht für Empowerment, eine globally empowered Organisation. Was ist da das Thema? Bei Körber ist es sehr, sehr gut gelungen, die Portfoliotransformation umzusetzen und auch die Kompetenztransformation, also Maschinenbau, Software und Digitalisierung. Wir sind aber heute noch nicht so präsent in den Märkten, wie wir es sein müssen, um wirklich in den Regionen zu partizipieren. Wir haben eben über Geopolitik gesprochen. Ein ganz großes Szenario und eine sozusagen gestaltende Rahmenbedingung ist das Thema Geopolitik. Wir gehen ganz fest davon aus, dass wir eine deutlich, deutlich stärkere Regionalisierung der Märkte sehen werden. Und damit brauchen wir auch einen deutlich stärkeren regionalen Footprint. Und das, glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe, das in den nächsten Jahren zu leisten. Also um auch vielleicht mal Zahlen zu vermitteln, heute 13.000 Mitarbeiter im Jahr 2035, wollen wir, werden wir bei 10 Milliarden Umsatz etwa 40.000 Mitarbeiter sein. Ich glaube, da kriegt jeder ein Gefühl, was da zu tun ist in den nächsten Jahren.
Mit der Regionalisierung, Stefan, meinst du damit wirklich mit, also ich provoziere jetzt mal, mit den Energiepreisen, mit der Regulierung, mit Fachkräftemangel und ich rede jetzt nur von Region Deutschland. Wie wollt ihr das hinkriegen? Mach mir Hoffnung.
Ja, also einmal muss man sagen, was uns tatsächlich geholfen hat in den letzten 5 Jahren ist, wir haben sozusagen 100% organisches Wachstum. Das gibt mir natürlich immer die Möglichkeit, in allen Regionen also Mitarbeiter aufzubauen und auch im positiven Sinne Ausbau, eine Verlagerung an der Region möglich zu machen. Wenn ich wachse, dann ist das immer eine gute Botschaft für alle. Das hat stattgefunden. Zum Zweiten werden wir aber auch bei diesen 10 Milliarden, die wir im Blick haben, planen wir für etwa 3 bis 4 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zu akquirieren. Ja, und auch da immer mit dem gleichen Ziel, unsere Marktposition, unsere Technologieposition zu stärken. Also die Akquisitionen, die wir machen, haben ausschließlich 2 Ziele. Wir sagen, wir kaufen Technologie, intern nennen wir es Control Point Technology. Also wir kaufen nur Technologien, die für den Kundenprozess mission critical sind. Also wir würden niemals eine Technologie kaufen, die im Nebenprozess ist. Also das ist Schritt 1, weil wir damit unsere Technologieposition und unser Technologie-Stack, Hardware, Software, Digitalisierung stärken wollen. Und zum Zweiten akquirieren wir, um Zugang zu den Märkten und den Regionen zu bekommen. Und aus der Kombination weiterem organischen Wachstum mit Ausbau der Standorte in den Regionen und den Akquisitionen gehen wir davon aus, dass wir tatsächlich in allen Regionen Personal auf- und ausbauen werden. Also wir sind heute 13.000 weltweit. Wenn ich sage 40.000 in 10 Jahren und mal relativ einfach Drittel, 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 dann bedeutet das, dass auch, wenn wir sagen, das Thema Hoffnung ist wahrscheinlich auch auf Europa bezogen, dass wir in 2035 in Europa so groß sind wie heute der gesamte Konzern weltweit.
Das heißt, du setzt nach wie vor auf Europa. Es ist gar nicht mal nur, sag mal, Asien und Nordamerika, die jetzt die großen Wachstumsmärkte sind, sondern du hast schon noch ein Drittel Europa ist ja dann schon auch eine ganz klare Ansage.
Ja, also wir sind weltweit im B2B-Bereich. Die Megatrends sind überall. Wird sich das sozusagen 100% genau zuordnen lassen? Nein. Wir haben einen ganz, ganz starken Nukleus in Deutschland, in Europa, was, glaube ich, in der heutigen Diskussion manchmal immer noch zu kurz kommt, weil wir gerade oftmals immer das Glas halb leer und nicht halb voll diskutieren, ist, Deutschland hat eine phänomenale Wissensbasis. Wir haben eine, würde ich sagen, im Moment immer noch herausragende Bildungsinfrastruktur. Wir haben ein hohes Innovationspotenzial. Jetzt komme, aber hier ist es uns in den letzten Jahren nicht gelungen, dieses Wissen in einer ähnlichen Form in Geschäft umzumünzen, in sozusagen Wachstumspotenziale und insbesondere den Fokus auf die ganz, ganz neuen Technologien auch weiter zu stärken. Viele Ideen sind hier in Deutschland, Europa geboren, die dann aber massiv kommerzialisiert und skaliert wurden, entweder in Asien oder in den USA. Und von daher ist es für uns immer die Kombination aus Absatzmarkt, Wissen und natürlich auch Zugriff auf Mitarbeiter und Talente, dass wir wachsen können.
Das spielt ja auch in das ganze Thema Souveränität rein. Also gar nicht mal nur digitale Souveränität, sondern insgesamt. Wir sehen ja eigentlich jetzt eine Verschiebung von einer Globalisierung hin zu einer Deglobalisierung, die gerade ja passiert. Und das heißt, eigentlich müsste ja auch der europäische Markt, wenn er dann auch mal stärker zusammenwächst und nicht immer Querelen aufbringt, auch ein deutlicher Treiber eigentlich in den nächsten 10 Jahren sein.
Ja, also wenn man die Analyse macht, jetzt können wir schauen, wie wir drauf gucken. Viele mittelständische Unternehmen, teilweise auch DAX, haben immer noch eine hohe Relevanz und einen Großteil ihres Umsatzes in Deutschland/Europa. Hier ist ein ganz, ganz hoher Automatisierungsgrad, also der Reifegrad der Produkte und Technologien und der Anwendungsfälle ist sehr, sehr hoch in Europa und dieser Markt ist auch da. Das ist jetzt Aufgabe aller Beteiligten, aber eben auch der Politik auf deutsch-europäischer Ebene, die Rahmenbedingungen eben weiterzuentwickeln, dass das Investitionsklima sich positiv entwickelt. Wir haben das ja gesehen, allein wie viel Psychologie in dem Thema Wahl ist, Bundestagswahl letztes Jahr, kurz danach eben die Ankündigung auch vieler globalen PEs jetzt in Deutschland investieren zu wollen, weil sie glauben, dass sich die Rahmenbedingungen wieder verbessern. Was steckt hinter dieser Aussage? Da steckt hinter, dass die Grundsubstanz, was wir eben schon hatten, extrem stark ist. Die Grundsubstanz ist stark. Sozusagen die Rahmenbedingungen und Regeln helfen nicht, diese Substanz im Moment wirklich zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und das ist eine große Aufgabe. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange aus der Substanz hier leben und verpassen eigentlich, sozusagen in die nächste Stufe zu kommen.
Heute im Handelsblatt stand, wir werden USA nicht mehr aufholen. Wie stehst du dazu?
Das ist ein sehr klares Statement. Ich würde mal sagen, für die nächsten Jahre gilt das definitiv. Also wenn der Blick war ja da bei dem Thema KI, also KI, Digitalisierung. Mhm. Und zwar aus vielleicht 2, 3 Antworten dazu. Wenn wir bei Körber auf Technologietrends gucken, dann müssen wir konstatieren, ein bisschen plakativ jetzt gesprochen, dass Deutschland Champion bei den Technologien des 20. Jahrhunderts ist. Maschinenbau, Elektrotechnik, vielleicht auch Automatisierung. Und dass die großen Technologien des 21. Jahrhunderts, Robotik, KI, Digitalisierung, Metaverse, die Themen, die laufen, dass die zurzeit nicht global führend aus Europa herauskommen. Die großen führenden Technologiecluster sitzen tatsächlich im New Tech-Bereich in den USA oder in Asien. Und das ist ein ganz großes Thema. Also wir haben eben über Akquisitionen gesprochen und auch für uns. Wir haben in den letzten 6 Jahren 1,5 Milliarden Euro für M&A in Softwareunternehmen ausgegeben, die alle in die USA geflossen sind. Das Thema ist definitiv eins, was wir, glaube ich, im Blick haben müssen. Es ist ja auch angesprochen, wie du sagst, aber es wird sich nicht kurzfristig heilen. Dafür braucht es substanzielle Investitionen von allen Beteiligten, Investitionen, ich sage jetzt mal, der breiten Politik für Rahmenbedingungen und auch vielleicht für Unterstützung, denn es findet ja auch eine massive Unterstützung in den USA und in Asien statt für Startups von der Kapitalseite. Und das Zweite ist tatsächlich aber auch nochmal ein Schritt mehr Progressivität, Disruption, Veränderungsbereitschaft in der europäischen Unternehmenslandschaft, diese Themen eben auch zu pushen. Die große Herausforderung ist, dass die Geschäftsmodelle eben, wenn ich in New Tech, in Digital investiere, der Payback ist in den allermeisten Fällen, wenn ich weg ins Geschäftsmodell gehe, genauso lang wie bei jedem anderen Thema. Und das macht es gerade schwierig, denn die Investitionsvolumen sind extrem hoch, die erforderlich sind.
Also bis hin zu der Frage, ob sich die ganzen Investitionen in KI jemals wieder irgendwie dann auch rechtfertigen lassen. Ne? Aber das ist, glaube ich, die gretige Frage, die noch dasteht. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf dich kommen, du hast ja gerade schon gesagt, Leadership für euch in dem Live steht für Marktführerschaft, aber Leadership kommt ja auch nur durch gutes Leadership sozusagen intern. Wie hat sich deine Rolle als CEO in den letzten Jahren verändert? Du hast schon gesagt, Kommunikation hätte noch mehr sein können. Du bist sehr präsent, sowohl intern wie aber auch extern. LinkedIn ist ein wichtiger Kanal für euch geworden. In der Presse seid ihr in regelmäßigen Abständen. Das ist das eine Thema, Kommunikation. Aber was hat sich insgesamt in deiner Rolle noch verändert?
Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren und von diesen mehr als 30 Jahren arbeite ich seit etwa 15 bis 18 Jahren mit Coaches zusammen. Und das heißt, ich hatte wirklich das Glück, durch einer meiner ersten vorgesetzten Chefs sehr früh zum Thema Coaching gebracht zu werden und auch wirklich die Vorteile kennenzulernen. Und die Erkenntnis, die daraus für mich gewachsen ist, ist sagen mit jeder Aufgabenveränderung, vielleicht auch Verantwortungsveränderung bis hin in die Rolle des CEOs, dass ich heute sage, in meiner Rolle als CEO muss man sich eigentlich jeden Tag neu erfinden, um das ein bisschen plakativ zu formulieren. Und das Neuerfinden gelingt, also mir gelingt das nicht ohne Unterstützung von außen. Und was meine ich mit Unterstützung von außen? Heißt, Impulse zu bekommen, bewusste Impulse oder sozusagen unbewusste Impulse, sich Feedback zu holen, mit Peers zu sprechen und vielleicht ein, zwei Grundeinstellungen zu haben, die mir wirklich helfen, mich jeden Tag neu zu erfinden. Also, erster Punkt mal Impulse. Also, wenn wir in einem Meeting sitzen und eine Diskussion kommt zu einem Thema, wo ich 0,0 verstehe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, das Thema ist für mich nicht relevant, gilt für Körper nicht, weil wir es hier bis jetzt noch nie diskutiert haben. Oder ich werde sozusagen wach, highly alert. Und das ist mein Thema. Also, wenn bei unseren Kunden in einem Umfeld vielleicht die erste DLD vor 10 Jahren, für mich zum Beispiel, Themen sind, wo ich sage, ich verstehe nichts, da werde ich in der Regel wach und fange an, das nachzuverfolgen, um zu schauen, kann das Relevanz haben. Das zweite ist, Feedback zu bekommen, verschiedene Wege. Ganz wichtiges Tool für mich ist 360-Grad-Feedback und das mache ich auch mit einem externen Coach. Und ich habe sogar drei Stakeholder-Gruppen. Also einmal natürlich Kollegen oder auch Mitarbeiter hier aus dem Unternehmen. Das zweite ist externe Geschäftspartner, Peers. Und das dritte ist tatsächlich Family and Friends. Und daraus wird ein Bild gezeichnet oder auch ein Feedback, was mir hilft, was erwartet wird. Warum sage ich das? Wenn ihr mir die Minute gibt, das Thema Eigenbild, Fremdbild. Ich liebe es, Biografien zu lesen. Und ich habe mal eine Biografie von einem Papst, Papst Johannes Paul I., gelesen. Und der hat mal gesagt, es gibt jeden Menschen dreimal. So, wie du dich selber siehst, so, wie dich andere sehen und so, wie du wirklich bist. Und die Menschen, die drei Kreise am engsten zusammen haben, sind in der Regel die, die mit einer hohen Zufriedenheit und auch mit einem hohen Erfolg im menschlichen, zwischenmenschlichen Beruf unterwegs sind. Die, wo die drei Kreise am weitesten auseinander liegen, große Herausforderungen. Und ich fand das ein so einfaches und klares Bild, dass wir sozusagen jetzt, wenn ich da im Coaching bin, immer diese drei Kreise zeichnen. Wobei, sagen, wer bin ich wirklich, immer schwierig ist zu unterstellen, aber es ist wirklich ein tolles Bild. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, hilft es extrem viel, Prozesse, Positionen, Veränderungen zu verstehen und auch ein gemeinsames Ziel zu entwickeln.
Ich muss ja auch ehrlich sein, wir haben ja auch viel Glück mit dem Unternehmen, wo wir sind, dass wir da uns entfalten können. Und in den Gesprächen vorher habe ich auch gemerkt, du trägst dein Unternehmen ja im Blut, wenn man das so zusammenfassen darf. Und du steckst ja auch an, das heißt, du motivierst, man wird selber motiviert, wenn man dir die ganze Zeit zuhört. So. Und merkt auch, du bist ein Berufsoptimist, da haben wir viele Parallelen, du steckst auch an. Aber woher kommt trotzdem die Energie und vor allem auch in persönlichen unsicheren Zeiten, wo das Nichtwissen vielleicht auch nochmal, und das ist, was kannst du da für Führungskräfte an Learnings mitgeben? Das Coaching ist das eine, aber wo kommt deine Energie her? Ich meine, du läufst ja gerade einen Marathon, ja. Du bist 18 Jahre im Unternehmen, du bist seit 2007 in der Geschäftsleitung, dann hast du deinen Weg gemacht und du lenkst das Unternehmen jetzt in den letzten 10 Jahren. Also woher kommt diese Energie?
Wenn du sagst Marathon, das ist ja ein Sportlerbild. Also das klare Ziel ist, in allem, was ich bis jetzt gemacht habe, ob in meiner Ausbildung oder in den beruflichen Stationen danach bis heute, ich wollte immer einen Beitrag leisten. Also einen Beitrag leisten, zu verstehen, was ist meine Aufgabe, was kann ich tun und das, was ich tue, tatsächlich so gut wie möglich zu tun. Die Ziele sind andere geworden. Heute ist meine Aufgabe und Verantwortung zusammen mit meinen Kollegen und dem ganzen Team weltweit, Körper zukunftsfähig zu machen. Und das sind natürlich eben mittlerweile auch andere Dimensionen oder das ist ein guter Punkt, andere zeitliche Perspektiven. Auf Mega- und Technologietrends zu reagieren, hat einen anderen Zeithorizont, als zu sagen, morgen muss eine Anlage ausgeliefert werden, kümmere dich drum. So, und für mich ist ganz wirklich absolut motivierend immer gewesen, für das, was ich tue, möchte ich sozusagen, dass die Firma auf dem Treppchen steht. Treppchen stehen heißt, dass der Kunde sagt, also wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann möchte ich jetzt erst mit Körper sprechen. Wenn wir sozusagen wachsen wollen für die Zukunft, dass potenzielle Mitarbeiter sagen, Mensch, was ich über Körper gehört habe, das ist das, wo ich arbeiten möchte. Also mein Anspruch ist wirklich vom Tag 1 an, das, was man macht, richtig zu machen. Und so, dass die beteiligt oder betroffen sind, je nachdem, welches Wort man nehmen möchte, oder Nutznießer sind, wirklich sagen, also mit Körper, das macht Spaß. Das motiviert mich. Das motiviert mich wirklich. Ich freue mich über jeden Kundenauftrag. Ich freue mich über jede Auszeichnung, jede Kundenauszeichnung, auch Anerkennungen, Employer-Auszeichnungen, Brand-Auszeichnungen. Das zeigt, dass wir einen richtigen Weg gehen. Und ja, eine Grundphilosophie von mir ist eine Grundaussage, das sage ich immer, Körber verliert keinen Kunden. Also das Thema ist, dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben und immer wieder schauen, wie man sich weiterentwickelt. Denn am Ende des Tages stimmt der Kunde über unseren Erfolg, neben unseren Mitarbeitern.
Absolut. Wo du gerade die Mitarbeiter ansprichst, das ist auch nochmal eine gute Frage. Wir haben ja eine Veränderung der Arbeitswelt, wie sie noch nie da gewesen ist, in einer Geschwindigkeit, die belastend ist. Wir haben höchste Stressraten, wir haben höchste Krankheitstage. Ne? Herr Merz sagte ja gerade, wir sollten mal weniger krank werden, ohne die externen Faktoren mal zu betrachten. Welche Verantwortung trägst du und deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand und ihr als Industrieunternehmen oder Unternehmen insgesamt gegenüber euren Mitarbeitenden in dieser starken Veränderung? Also wie schafft ihr es, dass sie auch motiviert und glücklich bleiben? Weil nur so könnt ihr ja auch den Pace weiterhalten.
Ich glaube, da gibt es zwei große Themen. Also, und die war vielleicht kurz. Das eine ist mal Health and Safety. Was mache ich, um sozusagen Hilfestellung im Konkret? Und das andere Thema ist ein Schlagwort, was seit einigen Jahren da ist, das Thema Organizational Safety, also Sicherheit zu vermitteln. Bei dem Thema also Organizational Safety, wie vermittle ich in einer Organisation Sicherheit? Das hat, glaube ich, zwei, drei Bausteine. Das ist, was wir eben hatten, in so einer Transformation entsteht viel Unsicherheit. Erklären, 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 Transparenz schaffen. Das zweite ist natürlich, Organizational Safety wird verbunden mit Führungskultur. Die haben wir sozusagen auch vor 4 Jahren neu auf die Agenda genommen, nochmal bewusst auf die Agenda genommen, vor dem Hintergrund 13.000 Mitarbeiter, 7.000 neu dazugekommen. Wer sind wir eigentlich und wollen wir sein? Wir haben drei große Kriterien, also Trust, Collaboration and Performance, also vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und Ergebnisse zu liefern. Das heißt, ich kann mich auf dich und du kannst dich auf mich verlassen. Das mache ich bis jetzt die Kurzform. Dabei ist noch das Thema Arbeitsorganisation. Also wenn man mit Mobile Working, Home Office, wir alle kennen die Aussage, wer vorher schon viel gearbeitet hat, arbeitet im Home Office noch mehr. Wie trage ich Sorgfalt und schütze auch? Das sind Themen, die wir kontinuierlich besprechen, Hilfestellung geben und auch Lernkurven tatsächlich machen. Unsere amerikanischen Kollegen im Softwarebereich sind seit 15 Jahren im Homeoffice. Gar keine Umstellung. In Europa lernen wir das. In Asien ist es je nach Land sehr unterschiedlich. Da geben wir organisatorische Hilfestellung. Anderes Thema ist, in der heutigen Zeit mit dem Thema persönlich umzugehen. Also du hast mich gefragt, was ist meine persönliche Rolle? Ich promote oder ich bin sehr offen und erkläre und teile das bei jeder Gelegenheit, ob bei unseren Auszubildenden, Young Leaders, Senior Leaders oder auch auf Town Halls, dass ich persönlich einen Coach habe. Ich teile, dass ich sozusagen seit einiger Zeit eine Meditations-App benutze und wenn ich im Büro bin, jeden Mittag 10 Minuten eine Meditationsübung mache. Und hier mal an der Stelle, wenn wir hier in dem Gespräch vielleicht ihr mir vor 5 Jahren die Frage stellt, Stefan, kannst du dir vorstellen, dass du mittags im Büro eine 10 Minuten Meditationssession machst, hätte ich Nein gesagt. Das ist tatsächlich ein Prozess. Aber warum sage ich das hier? Weil ganz oft die Themen befassen alle. Es bestehen aber Berührungsängste, mit dem Thema offen umzugehen, weil es noch nicht immer als ein positives Thema und ein Chancenthema identifiziert wird, sondern anders wahrgenommen wird. Also hier ganz großer Promoter. Ich sage es auch bei allen Karrieremessen immer, ich würde niemals in diesem Stuhl sitzen, wenn ich nicht das Coaching gehabt hätte die ganzen Jahre. Also das Thema, sich neu zu erfinden, die Bereitschaft, anders über sich zu sprechen, ganz große, glaube ich, Gewinn heute für Mitarbeiter ist, authentische Führung zu haben, wo eben nicht sozusagen das reine Fact-based ist, sondern eben auch die Person, die Führungskraft als Mensch erlebbar wird. Warum? Wir haben eingangs über die große Komplexität und Volatilität gesprochen, die ja immer größer wird. Und irgendwann ist es auch schwierig, die gesamte Bandbreite der Komplexität immer inhaltlich gut zu vermitteln in die gesamte Organisation. Und dann kommt ein Punkt, wo auch die Belegschaft sagt, vielleicht kann ich nicht alle Themen, die heute besprochen werden, für mich 1:1 nachvollziehen, aber die da stehen, denen vertraue ich, weil sie authentisch sind und weil sie mich immer informieren. Und in dem Kontext würde ich das jetzt mal stellen, was wir tun. Also organisatorisch tun wir viel, aber ich bin im Moment ein großer Fan von dem Schlagwort Organizational Safety. Warum? Weil wir eine Außenwelt haben, die maximal herausfordernd ist und weil wir eine Anforderung an Firmen, auch an Körper haben, mit dem Veränderungserfordernis, was eben auch viele Fragen oder auch Unsicherheiten generieren kann. Und da möchte ich zusammen mit meinen Kollegen aus der Führung das Thema Psychological Safety deutlich, deutlich stärker in den nächsten Jahren in den Vordergrund rücken.
Stefan, helf nochmal. Wir haben ja mittlerweile auf dem Markt, Sarkasmus sei mir gestattet, mehr Coaches als Personalberater. Und es gab ja auch so eine inflationäre, jeder war ja Coach plötzlich, ja, also einfach gesagt, was sollte ich darauf achten oder worauf sollte ich achten, wenn ich so einen Coach heire oder anfrage? Weil ich kenne ja auch das Thema ganzheitliche Gesundheit, also nicht nur psychische, sondern auch die physische, nimmt immer mehr und mehr unter dieses interdisziplinäre Vernetzung innerhalb der Mediziner, die nimmt jetzt auch, das ist ja ein neuer Hype, ein neues Themenfeld, wo man nicht nur sagt, warum hast du Diabetes oder Bluthochdruck, sondern man schaut und da gehen sehr viele Führungskräfte mittlerweile diesen Weg zu gehen. Aber wenn du sagst Coaches, worauf sollte ich achten? Den richtigen zu auszuwählen.
Nebenmal haben wir sozusagen einen hohen Qualitätsfilter oder Standard. Also das muss wirklich dokumentiert sein, dass da entweder eine sehr solide Ausbildung in der Richtung oder eine sehr solide Erfahrung mit Proof of Concept da sind. Also wir haben keine Coaches, die jetzt gerade neu ins Geschäft kommen auf der Ebene. Zweitens, was erwarte ich von meinem Coach? Also in welcher Situation befinde ich mich? Geht es um ein Coaching im Rahmen eines Positionswechsels? Geht es um ein Coaching, weil sich die Firma in einer besonderen Situation befindet? Oder geht es um das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung? Also das sind zum Beispiel im Moment meine Themen sehr stark. Und dann ein ganz einfaches Kriterium, um mal das mal ein bisschen greifbar zu machen, wie habe ich meinen aktuellen Coach ausgesucht? Ich habe damals die Frage gestellt, um es mal bildlich zu machen, in 2020, was muss ein CEO im Jahr 2025 können, um dann die Firma erfolgreich nach vorne zu führen? Und dann komme ich natürlich, wo sind meine Absatzmärkte, mit welchen Kulturen habe ich zu tun, was kann mich auf dem Weg dahin treffen? Und habe meinen Coach jetzt so ausgesucht, der sitzt in Asien, damit ich sozusagen eine andere Denke, eine andere Führungskultur und ein anderes Tempo mitbekomme, weil der jeden Tag dort lebt. Der coacht aber auch 3-4 andere European C-Levels. Das ist die Kulturbrücke für mich, um zu verstehen, wie es weitergeht. Und er ist sozusagen an einem der ganz großen Business Schools im Executive One-to-One Coaching. Das ist für mich dann nochmal auch ein kleiner Schritt für die Quality Assurance, um das zu machen. Und vielleicht ganz aktuell, wir sind gerade in dem Prozess, was muss ein CEO im Jahr 2030 können, welche Fähigkeiten haben, um sagen die Firma von da aus nach vorne zu führen. Denn das muss man auch sagen, also Persönlichkeitsentwicklung passiert nicht über Nacht. Also das berühmte Thema Habits zu ändern ist ganz, ganz anstrengend. Ne? Und ja, so würde ich das tatsächlich beschreiben. Also und meine Coaches tatsächlich, ich kriege die Vorschläge immer von Dritten. Also Personen, wo ich sage, die sind wirklich mal um Klassen weiter, als ich persönlich, was Coaching, was persönliche Weiterentwicklung, Offenheit angeht, die breite Coaching-Erfahrung haben. Unter anderem bei uns auch aus der HR-Abteilung. Und dann interviewe ich 3-4 und schaue, wer stellt mir eigentlich im ersten Gespräch an schon solche Fragen, wo ich sage, ich muss sofort die Komfortzone verlassen.
Ah, cool. Ja. Okay, dankeschön.
Sehr spannend. Interessant, weil ich habe viele, viele Menschen in meiner Karriere kennengelernt, die immer gesagt haben, sie möchten sich verändern, haben sich aber nicht verändert. Und ich glaube, das ist wirklich eine extrem hohe Kompetenz, sich zu hinterfragen und sich wirklich zu verändern. Also auch wenn man die Persönlichkeitsforschung reingeht, 50% ist ja auch DNA getrieben, wie man handelt, was einen motiviert und so weiter. Deshalb ist das schon auch eine echte Anstrengung, die da passiert.
Also wenn man über das Thema DNA, wie bin ich aufgewachsen, Werte, Habits, dann würde ich sagen, fühle ich mich im Moment extrem gefordert. Aber das treibt auch meine Entwicklung massiv. Ich befasse mich gerade mit 5 Kulturen. Babyboomer, X, Y, Z und Alpha kommt. Ja, Alpha haben wir jetzt die erste in der Ausbildung eingestellt. Und wer sich damit schon mal befasst hat, sieht eigentlich, welche Werte die einzelnen Kulturgruppen haben, welche Arbeitsverhaltensmuster sie haben, wie mit ihnen gesprochen werden soll, welche Perspektiven sie sehen wollen. Das ist, muss ich sagen, extrem fordernd, immer und immer wieder ganz unterschiedlich zu adressieren. Also die größte Herausforderung ist, dass sich die Vielfalt der sogenannten Stakeholder-Gruppen extrem verändert hat. Mhm. Was es, glaube ich, extrem auch herausfordernd macht, ist zu verstehen, passt sich meine Stakeholder-Gruppe mir an oder muss ich mich der Stakeholder-Gruppe anpassen in der Kommunikation? Und für mich gilt das Letztere. Mhm. Es gilt nur das Letztere. Also wie erreiche ich Leute? Wie sozusagen kann ich am Ende des Tages einen Win-Win herstellen? Das ist zumindest in meiner Erfahrung oder auch mit meinem Blick ist, eine extrem hohe Flexibilität zu bekommen, wie ich auf die breite und die kontinuierlich zunehmenden Stakeholder-Gruppen, wir müssen ja nur ins Social Media schauen auch, das ist Kommunikation, auf die zunehmend breiteren Stakeholder-Gruppen in der Gesellschaft, in ein Unternehmen, wie ich die als Führungskraft, als Vorstand oder auch als CEO so adressiere, dass ich Followership generiere.
Also manches verändert sich nicht. Das gilt also immer noch der gute alte Spruch, Kommunikation ist das, was ankommt.
Ja, würde ich sagen.
Bei der sich verändernden Kommunikation, also wir sehen ja, dass heute auch Vorstände viel transparenter sind. Das Beispiel Tim Höttges auch bei der Telekom, der ja auch sein Verhalten sehr stark geändert hat über die Jahre. Du auch eine starke Kommunikation intern, aber ja auch extern über LinkedIn in der Presse und so weiter. Bedeutet ja auch, man muss auch was anderes aushalten können auch als CEO. Man hat eine ganz andere Visibilität. Was musst du heute als Vorstand aushalten, was früher vielleicht nicht nötig war?
Also zuerst mal, wir haben eben über das Thema gesprochen, Gewohnheiten verändern. Ich komme aus der Welt des persönlichen Gesprächs. Und ich muss sagen, bis heute liebe ich das wirklich physisch persönliche Gespräch, insbesondere wenn es darum geht, Vertrauen zu entwickeln oder auch mal schwierige Situationen, wo das Gespräch vertrauensbildend, konstruktiv vertrauensbildend sein kann, versuche ich, wann immer ich kann, das wirklich persönlich zu machen. Auf der anderen Seite ist das Thema Kommunikationsmöglichkeiten heute über Social Media, über virtuelle Meetings, Town Halls, persönliche Meetings. Es wächst alles viel mehr ineinander und gibt mir natürlich auch enorme Möglichkeiten. Auf der einen Seite, dass ich über verschiedene Kanäle angesprochen werden kann. Das ist das, was du, glaube ich, gerade ansprichst. Es kommt viel auf mich zu. Das ist so in virtuellen Gruppen, wenn dann 100, 150, 200 Teilnehmer drin sind und dann kann die Frage anonym in den Chat gestellt werden. Da kommen natürlich auch sehr herausfordernde Fragen rein. Damit muss man dann umgehen. Gleichzeitig ist es aber auch für mich ein ganz, ganz großes Hilfsmittel, um auch eben Stimmung aufnehmen zu können. Also solche Themen wären vor 5 oder 10 Jahren in der Form gar nicht an mich herangetragen worden. Und gleichzeitig ist es für mich eben ein Riesenhilfsmittel. Und du hast es angesprochen, Transparenz von Vorständen und Personen. Das ist, glaube ich, was ich in meinen 30 Jahren eben auch gelernt habe, was ich immer noch jeden Tag neu lerne und auch für mich nutze, ist das Thema praktisch Multi-Channel Communication. Das auch für das Unternehmen zu nutzen. Und zwar einmal in der internen Kommunikation, dieses Kommunizieren, 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 aber auch um Körper extern zu positionieren und erfolgreicher zu machen. Das große Thema eben, was global ist, eben, dass ein Gesicht mit dem Unternehmen verbunden werden will. Und da bietet natürlich die heutige Medienlandschaft eine extreme Chance für uns und auch für mich persönlich.
Vielen Dank, lieber Stefan, für das sehr, sehr interessante Gespräch über Tradition, Transformation eines deutschen, ich würde noch nicht mal sagen Industrie, sondern ein Technologiekonzern und die Rolle eines modernen CEOs. Ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt.
Ja, Joy, Harald, ganz herzlichen Dank an euch. Also ein spannendes Gespräch, insbesondere zu eurem Jubiläum. Und ich muss sagen, die eine oder andere Frage hat mich tatsächlich nochmal neu inspiriert oder auch mir direkt schon 1, 2 Themen für gleich mitgegeben.
Sehr schön. Und vielleicht an der Stelle nochmal Buchtipp, weil das hat mich daran erinnert, letzte Woche auf dem DLD-Konferenz auch den Roman Knatschis kennengelernt. Den Nachnamen kann ich nicht richtig aussprechen. Der hat ein Buch geschrieben, 10 Lektionen aus der Geschichte für die drängendsten Fragen unserer Zeit. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe auch schon fast die Hälfte durchgelesen. Und er verweist eben auch immer auf frühere Epochen und was man daraus lernen kann und wie sie es verändert hat. Und das finde ich ganz spannend, auch wenn du sagst, mit der Analyse. Und ich glaube, man kann ganz viel eben auch daraus lernen, eben auch wie früher gehandelt wurde. Und dann sieht man, so viel ändert sich doch nicht. Die Geschwindigkeit ist eine andere, aber ich glaube, die Neugier ist immer das, was einen treiben muss. Und der Blick nach hinten hilft da auch manchmal. Insofern, vielen Dank. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr wie immer alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf den Webseiten von Deininger und 514, sowie natürlich auf den favorisierten Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcast und Spotify. Die Links sind wie immer auch in den Shownotes. Macht es gut und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Viel Erfolg euch.